eine Sendung von Mikro FM, Mikro mit K wie Danke. Mikro FM. Und zwar ist das die Sendung mit Logo, aber ohne Jingle, wobei wir mittlerweile selbst einen Jingle erfunden haben, das aber kein Jingle ist. Das heißt nämlich, dies ist kein Jingle. So, also Mikro FM live auf 88,4 MHz in Berlin und 90,7 MHz in Potsdam.
Inzwischen sogar tatsächlich live.
Ja. Und wir senden aus der Hedothek in Friedrichshain.
Der 23. oder die wievielte war es?
Wir haben uns noch nicht genau auf die Zahl geeinigt. Also es gibt offizielle Zählungen und apokryphe Zählungen.
Genau. Die zweite wurde vorher angesagt. Aber nehmen wir mal die 23. Das gefällt mir irgendwie.
Ja.
Okay, also Mikro.fm, ein politisches Magazin. Wir lästern über die Politik.
Ja, und wir sind aber nicht nur ein politisches Magazin. Also wir haben 2006 angefangen als ein kleiner Senderverbund, der mit kleinen Radiosendern versucht hat, eben Mikroradio zu machen, also so Wohngebiets- oder Hausradio zu propagieren. Wir haben damals Workshops angeboten für Leute, die in ihrem Haus oder in ihrem Wohnprojekt oder wo auch immer Radio machen wollen. Und da haben wir so kleine Löt-Workshops angeboten mit so lustigen Selbstbausätzen zum Radio herstellen.
Genau, mach selber frequenzmodulierte Wellen im Radioband.
Das war 2006, 2007 unser Anfang und seitdem haben wir aber auch immer wieder regelmäßig Radiosendungen gemacht. Wir haben uns unter anderem beteiligt an diesem Radio 1984, also diesen Protesten gegen die Vorratsdatenspeicherung. Das ist so ein Thema, das vielleicht heute Abend auch nochmal uns wieder begegnen wird.
Ah, schon wieder?
Wir können es auch versuchen auszuklammern, aber okay. Es klammert uns leider nicht aus. Ja.
Ja, wie dem auch sei, du hast einen Text vorbereitet, den du vortragen willst zum Anfang unserer Sendung heute, oder?
Ist die Frage, ob wir das zum Anfang der Sendung bringen oder eher in den zweiteren Teil. Das ist über den Begriff der Apokalypse.
Boah, also mir ist schon nach Apokalypse zumute, also oder nach dem Ende der Apokalypse.
Ja, also ich fange mal an. Die Welt, wie sie sich gegenwärtig darstellt, schreit nach Apokalypsen, nicht nach einer, gleich nach vielen. Die Annahme einer Apokalypse, wie sie beispielsweise auch in kommentierten oder im allgemeinen Neuen Testament der Christenheit sich zeigt, die Annahme einer Apokalypse mit dem Zahlenwert oder dem Faktor 1, die gibt es nicht. Beziehungsweise es gibt sie, na klar, alle möglichen Sekten beharren auf ihr, der von ihnen einzig angenommenen Version. Aber schon, dass sich allein historisch in der Geschichte der Literatur, zumal der Literaturen des Mittelmeerraumes, schon, dass sich historisch eine Vielzahl von Texten ergeben hat, die auf eine je spezifische Weise die, vermeintlich die eine Apokalypse beschreiben. Die letzte moderne Variante ist die Vorstellung eines globalen Atomkrieges. Also, dies zeigt, es kann gar nicht nur eine Apokalypse geben. Eine zweite irrige Vorstellung, die besonders im Christentum und dessen säkularen Ausprägungen verbreitet ist, übersetzt Apokalypse mit Weltuntergang. Dabei wäre Apokalypse zunächst wortwörtlich die Entbergung oder die Entblößung oder zum christlichen Begriff geworden die Offenbarung. Kalypso zunächst ist die Tochter, die bergende Tochter des Atlas, der ja bekanntlich die Welt trägt. Und zu dem Wort Kalypso, eben der Tochter des Atlas, dem Verb, ergibt sich derselbe Kern wie bei Kalia, Vorratsraum oder Nest. Die Vorsilbe Apo wiederum kennen wir alle von der Apotheke, oder wenn wir zu den gebildeten Ständen gehören und jede Woche so etwas wie die Zeit lesen, kennen wir auch die Apologie. Also die Vorsilbe, die griechische Vorsilbe Apo, die Vorsilbe Apo steht nicht für außerparlamentarische Opposition, sondern ihr entsprechen die deutsche Vorsilben von End und Ver. Also, wenn wir von Apokalypse sprechen, dann haben wir auf der einen Seite die Vorstellungsinhalte von Hülle, Nest und gesicherter Raum, von Vorrat. und zum anderen die Vorstellung, dass eine substanzielle Statusänderung eintritt, eine Enthüllung. Oder vielleicht auch, wenn ein Neologismus erlaubt ist, eine Ausbergung. Auf Anhieb fielen mir 2 oder 3 große apokalyptische Zeiten ein. Und damit würde ich auch schon meinen kleinen Vortrag beenden.
Okay, kannst du mir mal kurz Neologismus erklären?
Neologismus ist, wenn man Wörter neu erfindet, die aus bekannten Wörtern gebildet werden, die aber noch nicht allgemeiner Sprachgebrauch sind.
So. Okay.
Also, um 1900 ist zum Beispiel so eine apokalyptische Zeit. Um die Zeitenwende, also um das Jahr 0 herum, ist so eine apokalyptische Zeit. Um 1500 herum, wir kennen vielleicht kennen einige von euch die ein Zyklus von Albrecht Dürer, von dem Grafiker und Maler, der übrigens der erste war, der einen Urheberrechtsprozess geführt hat in der modernen Rechtsgeschichte. Und zwar die apokalyptischen Reiter.
Die 3 oder die 4 Reiter der Apokalypse, oder? Wie viele sind das?
Ich glaube, es sind 4, mindestens 4. Und also es gibt immer wieder Zeiten, in denen sich die Vorstellung, oh, das wird apokalyptisch, verdichtet. Und natürlich gibt es bei christlich geprägten Gesellschaften oder in christlichen Sekten immer wieder diese Vorstellung der Apokalypse. Und das Wort ist aber in letzter Zeit verstärkt zu hören und verstärkt wahrzunehmen, dass Leute von sowas sprechen. Und ich habe mir einfach mal sozusagen erlaubt, mal philologisch ein bisschen genauer hinzugucken. Ein anderes Wort, das häufig auch jetzt auftaucht, ist die Katastrophe. Und die Katastrophe ist eigentlich, also hat auch wieder, ist auch ein Wort, das aus 2 Wörtern im Griechischen zusammengesetzt ist, nämlich aus Kata und Strophe. Und Strophe ist eigentlich so die Wendung und Kata heißt so durchhindurch. Also wenn etwas komplett durchgewendet wird, durchverändert wird, also umgedreht wird, eine Umstürzung stattfindet, dann ist es eine Katastrophe.
Du meinst die Nazi-Flut, die sich gerade hier ergießt?
Also das wäre, ob ich das jetzt so direkt auf eine ganz konkrete Sache anwenden wollte, weiß ich nicht. Ich will nur einfach erstmal diese Wörter erklären. Wenn wir diese Wörter benutzen, dann haben sie ja ursprünglich mal eine bestimmte Bedeutung gehabt. Und ich finde es manchmal ganz interessant, wenn wir Wörter, die wir so ganz selbstverständlich benutzen, alltäglich benutzen, wenn man die sich nochmal genauer anguckt und dann schaut, Moment mal, was leisten diese Wörter dann eigentlich, wenn man ihre Wortkern sich anschaut. Und da finde ich zum Beispiel diese Vorstellung bei Apokalypse, dass es was mit Enthüllung zu tun hat, auch sehr interessant.
Ich dachte, da kommen die Untoten aus ihren Gräbern und wandeln hier auf der Erde rum. Da werden doch die Toten aufgeweckt, oder wie war das?
Ja, das ist in der Apokalypse des Johannes. Das ist so eine Endzeiterwartung. Das ist dann wieder so eine sehr christliche Wahrnehmung, dass eben diese Vorstellung damit verbunden ist, dass das gleichzeitig, dass sich die gesellschaftlichen Verhältnisse in einem solchen Maße zuspitzen, dass sie dem Weltuntergang zustreben. Und ich meine, wenn ich es sehr zugespitzt sagen soll, für heute habe ich ja auch den Eindruck, dass heute für viele Menschen ist eine leichtere Vorstellung ist, sich den Weltuntergang vorzustellen, als das Ende des Kapitalismus. Und die Frage ist, was ist jetzt, ne? Wir haben es mit sehr verdichteten Widersprüchen gerade zu tun und mit sehr verdichteten katastrophischen Ereignissen.
Ich hätte da zum Beispiel so einen Widerspruch, was ist der Plural von Einzelfall? Mehrere Einzelfälle sind dann was genau? Also entweder es ist ein Einzelfall oder es ist ein Mehrfall, aber mehrere Einzelfälle, was soll das sein? Ja. Und viele Leute haben überhaupt gar kein Problem, dauernd von mehreren Einzelfällen oder von gehäuft aufgetretenen Einzelfällen zu reden. Das ist total absurd. Bin ich drauf gekommen, weil auf dem Kongress hat der Kai Biermann, der mit Martin Hase diese sprachliche Analyse von politischen Reden und der politischen Phrasiologie analysiert, der trug so ein T-Shirt, mehrere Einzelfälle. Aber da muss man auch erstmal drauf kommen, was ist das eigentlich für ein Blödsinn? Also Plural von Einzelfall? Kann nicht sein. Gibt's aber im Duden, man kann nachschlagen. Also der Duden...
Das sind die Einzelfälle.
Das genau,
ist
das
ganz, da ganz schlicht gelöst.
Da gibt es dann einfach den Plural von Einzelfall. Da, komisch irgendwie, ne? Mhm. Habe ich dich aus deinem Vortrag gebracht jetzt?
Nee, nicht unbedingt. Natürlich in gewisser Weise schon. Aber ich denke, dass da drin so ein Moment vorkommt von bürokratischer Sprache vor allen Dingen auch. So ein Wort wie Einzelfall taucht sehr gerne in bürokratischen Verwaltungszusammenhängen auf. Also es gibt die Einzelfallprüfung, es gibt die Einzelfallhilfe. Ne?
Also für mich ist es die Sprache der Schizophrenen. Leute, die in Worten irgendwas bilden, was eigentlich gar nicht sein kann, aber das trotzdem mit großer Überzeugung vortragen und auch darauf aufgebaut argumentieren. Mhm. Also sich selber beherrschen. Wie soll das gehen? Bin ich meine Herrin und bin ich meine Sklavin? Und wer hat jetzt die Oberhand? Soll ich mal eine Revolution gegen mich machen? Soll ich meine Herrin vom Thron stoßen und selber Herrin werden, wenn ich mich selber beherrsche?
Oder? Ja, aber in der Bürokratie hast du dann eben den Apparat. Und der Apparat, der sich eben, der durch Sprache vermittelt ist.
Und das die Programmierung, der Kodex, der im inneren Bewusstseinsraum funktioniert und die Leute programmiert, sodass sie sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten.
Ja, auch, aber ich glaube, meistens haben die meisten Menschen, die in diesen bürokratischen Apparaten sind, und da gibt es ja wir alle haben unsere Erfahrungen mit Bürokratien, ob das irgendwie vom Jobcenter bis zum Kfz-Anmelden ist oder sowas. Oder wir haben unsere literarische Erfahrung oder wir haben wenigstens mal Kafka gelesen oder so.
Von der Wiege bis zur Bahre, Formulare, so war es doch, oder?
Ja, von wem ist das eigentlich?
Keine Ahnung, aber passt, oder?
Ja, das ist die moderne das Verrückte aber eben ist, gigantische, nicht mehr von eben Subjekten gesteuerte Subjekte sind, sondern das sind eben ja Apparate eben, die in der Logik von, jetzt um in deiner Sprache das zu sagen, die in der Logik von Schizophrenen handeln.
Ja, die führen einen bestimmten Code aus. Mhm. Einen Kodex. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt von Mesopotamien anfangen soll, von den ersten Programmierungen, wie Menschen programmiert wurden durch ihre sumerischen Könige, die gesagt haben, ich bin ein Drittel Gott und zwei Drittel Mensch. Und der Gott der Sonne und der Gott des Mondes haben mir den Auftrag erteilt, dass ich über euch herrsche, um für Gerechtigkeit und Gleichheit zu sorgen. Und ihr müsst Steuern zahlen für meinen Palast, für meinen Tempel und für meine Tempelfrauen. Dann steht da drin, wie man mit Sklavinnen umzugehen hat. Also so der letzte Dreck in der Gesellschaft ist so die weibliche Sklavin irgendwie. Und wenn ein freier Mann die Sklavin eines anderen freien Mannes sexuell bla bla, dann gibt es da so und so viel Schäkel, Strafe zu zahlen, und eine Sklavin, die gegen ihre Herrin, also die Frau eines freien Mannes, aufbegehrt und sich unzüchtig äußert oder ununterwürfig ist, dann wird ihr der Mund mit einem Quart Salz ausgekocht. Das sind so die ältesten Gesetzestexte der Menschheit, die uns heute überliefert sind. Und ich meine, das Prinzip ist immer das gleiche. Irgendjemand behauptet immer, ich muss über euch herrschen, um die Gerechtigkeit und die Gleichheit einzuführen, weil sonst würdet ihr euch alle gegenseitig den Kaugummi wegnehmen und euch gegenseitig in den Kopf beißen. Und deswegen müsst ihr meinen Code ausführen, den ich euch jetzt eingebe, den könnt ihr auswendig lernen und den führt ihr dann aus. Und ich drücke dann die Enter-Taste. Und das hat sich nur im Laufe der Jahre verändert. Heute haben wir nicht 40 Gesetze, wie sie jetzt überliefert sind, von Ur-Nammu, dem ältesten Gesetzestext des Königs von Ur, oder dem Gesetzestext von Hammurabi, einem etwas jüngeren König. Der hatte 287 Gesetze, die er uns hinterlassen hat, die auch vollständig erhalten sind, nahezu, wo dann lauter solche Gräuel drin stehen, wie zum Beispiel, wenn eine Frau, also der Frau eines freien Mannes vorgeworfen wird, dass sie untreu war, dann wird sie gefesselt und in den Fluss geworfen. Und wenn sie untergeht, dann war sie unschuldig, und wenn sie schwimmt, dann war sie schuldig, weil das Wasser das Böse und Unreine abstößt und dann geht sie nicht unter. Als ich das gesehen habe bei Monty Python, Ritter der Kokosnuss, dachte ich, das haben sich die Monty Pythons aber gut ausgedacht. Aber nein, die haben nur die Geschichte zitiert. Habe ich dich schon wieder draus gebracht?
Ja, aber ich versuche immer so ein bisschen dann das so realhistorisch mir dann auch nochmal anzugucken, weil das eine ist, was steht in Gesetzen drin, und das andere ist, welche Gesellschaften und welche Gesellschaftsformationen sind damit verbunden und worauf reagieren diese Gesetze.
Wenn es zum Beispiel Rassismus gibt in einem Land, zum Beispiel nehmen wir die Vereinigten Staaten von Amerika, ein Weißer kifft und wird mit Gras erwischt, dann passiert ihm nichts. Passiert es jemand mit schwarzer Hautfarbe, der wird dann halt erschossen oder verschwindet halt im Knast. Zum Beispiel. Also dann, so ist dann die Gesetzeswirklichkeit im Verhältnis zu dem, was da in den Gesetzen geschrieben steht.
Ja, aber trotzdem reagiert es beide mal darauf, dass eine Gesellschaft ohne Drogen überhaupt nicht mehr leben kann. Und das eben, weiß ich nicht, ich habe irgendwann mal so eine Zahl gelesen, dass mittlerweile 30% oder 35% aller US-amerikanischen Popsongs, und ich rede jetzt nicht von irgendwie von Punk oder so, sondern richtig so von Mainstream-Popsongs in irgendeiner Weise im Subtext was mit Drogenkonsum zu tun haben. Bei Filmen ist es noch ein bisschen anders, aber wir sind jetzt sehr gesprungen.
Das Tolle ist ja im Gegensatz.
Wir haben jetzt zum ersten
sonst,
Mal Publikum heute.
Genau, wo wir genau. Im Gegensatz zu sonst, wo wir irgendwie da nur in so einer kleinen Butze sitzen und labern und denken, vielleicht hören ein oder zwei Leute uns auf 88,4 und dann 0,5 Leute im Durchschnitt in Potsdam, haben wir ja jetzt echtes Publikum, das uns Feedback geben kann.
Wenn jemand von euch wiederum was ins Mikro sagen will, wobei das dann natürlich live on air ist auf 88,4 MHz in Berlin und 90,7 MHz in Potsdam, die oder der kann das gerne tun, einfach nur mal einen Fingerzeig machen und wir haben hier ein langes Mikrofonkabel. Wenn sich also jemand in unser Gespräch gerne einmischen mag, dann eine oder einer, dann gerne.
Und wie sieht's aus?
Du traust dich nicht.
Es ist ja ohne Bild, also irgendwie, solange man deine Stimme nicht wiedererkennt. Okay, na gut, dann machen wir einfach weiter im Text, folgen wir in dem
Aber
Plan.
Aber ich möchte jetzt nochmal ganz kurz, also weiter im Text, dann möchte ich nochmal ganz kurz zurück zum Text, weil wir sind dann sehr schnell so abgebrettert. Wie findest du diese Idee, dass es eben nicht eine Apokalypse gibt, wie immer behauptet wird, wie gerne von Leuten, die zum Beispiel ein Harmageddon annehmen oder die sowas wie ein jüngstes Gericht vermuten, das ist ja auch noch eine christliche Vorstellung, das ist eine bei vielen Muslimen verbreitete Vorstellung und so weiter und so fort. Also diese Vorstellung, dass es nicht eine Apokalypse gibt, sondern viele. Wie findest du diesen Gedanken? Findest du den akzeptabler oder erträglicher oder noch unerträglicher?
Die treten dann alle gleichzeitig auf oder hatten wir schon 15 und stehen jetzt vor der 16. oder wie sieht's aus? Also was meinst du damit? Ich glaube, wenn die Leute von Apokalypse reden, dann meinen sie wahrscheinlich so einen Moment, wo es irgendwie auf der ganzen Welt Chaos ausbricht. Also zum Beispiel ständig Tote hier, Bombenexplosionen da. Irgendwie die Herrschaft wird immer willkürlicher, die Menschen werden immer unfreier. Die meisten Leute fangen an, so richtig durchzudrehen. Und dann kommen irgendwann die Untoten aus dem Grab und stinken und laufen mit leeren Augenhöhlen durch die Gegend und kaufen im Supermarkt ein.
Also ich finde es zum Beispiel sehr faszinierend, dass sehr viele 13-, 14-jährige Jugendliche zurzeit total auf Zombies stehen. Das finde ich zum Beispiel ein popkulturell ein ziemliches Phänomen. Dass also Zombies bei 13- bis 14-Jährigen...
Ich dachte Vampire. Vampire war doch irgendwie... oder?
Nee, also Zombies war, bis vor einem halben Jahr war Zombies auf jeden Fall ein ziemlich großes Thema. Also das dann so... dass auf Schulhöfen dann ein bisschen, ja, dass das dann, wenn Schüler sich selber beschreiben wollten, sich dann so gerne dargestellt haben als Zombiejäger oder sowas. Das finde ich zum Beispiel, ich meine, wenn du von den Untoten sprichst, die dann da vorkommen, ich meine, es ist so eine Art, die Untoten also bei den allerersten Zombiefilmen ging es ja immer darum, dass bestimmte Konflikte nicht bewältigt sind. Und die kehren dann wieder, also in Form, also die Toten, die beerdigt sind, die sind zwar beerdigt, aber nicht die Konflikte, die mit ihnen verbunden sind. Und deswegen kehren die wieder. Also in den allerersten Zombiefilmen, also den populären Zombiefilmen der 70er, 80er Jahre.
The Night of the Living Dead zum Beispiel ist ein Film, den ich kenne. Der ist, glaube ich, von 79 und eigentlich...
Geht zum Friedhof, ne?
Wenn es der Film ist, den ich meine, dann ist es so, dass sie sich dann irgendwann verschanzen, sich dann Leute schwer bewaffnet in so einem Supermarkt. also beziehungsweise ist so eine große Mall und sie sind dann hinter Glas und draußen laufen die Zombies und schieben so ihre Einkaufswagen vor sich her. Und das ist eigentlich eher so eine Satire auf Menschen, die eigentlich nicht ihr eigenes Leben leben, sondern irgendwie von sich selber entfremdet sind und irgendwie einfach ziellos durch die Welt tapern.
Ja, aber die Zombie gibt es, weil irgendein Friedhof, weil man irgendwie ein Ort, an dem Menschen begraben waren, nicht respektiert hat und darauf meinetwegen ein Einkaufszentrum oder so gebaut hat.
Das kann sein, da verlässt mich meine Erinnerung, es ist lange, lange her. Ich weiß nicht,
bei Night of the Living Dead ist, aber ich erinnere mich an mindestens zwei Zombie-Filme, bei denen es dann um so einen Friedhofskonflikt geht.
Okay, aber
da geht es um die Toten, die eben dann wiederkehren.
Okay, aber einigen wir uns darauf, die Szenen, die ich jetzt noch in Erinnerung habe, die mir hängen geblieben sind in meiner Erinnerung, waren halt die, wo die Untoten halt irgendwie wie, ja, die ganz normalen Menschen, die einfach nur so ein bisschen neben der Spur sind die ganze Zeit, ne? Also in Gedanken versunken, verloren, durch die Gegend laufen, wie so ferngesteuerte Marionetten oder eben dieses Bild von den Untoten, also Leiber, die sich irgendwie bewegen, obwohl sie eigentlich schon tot sind. Das fand ich total lustig.
Ja, und dann gab es natürlich dieses unglaubliche Video von Michael Jackson.
So. Okay, wir haben jetzt hier keine Leinwand aufgebaut, aber es ist im
das
Radio
Bild
auch
Bild kennen,
sinnfrei.
Glaube ich, alle. Gibt es übrigens als Remake von Otto, bei dem dann lauter Heinos aus den Gräbern steigen. Schwarzbraun ist die Haselnuss, schwarzbraun bin auch ich. Ich glaube, wir kommen langsam zum Thema.
Zombies.
Ja.
Die Untoten.
Oder, nee, schwarzbraun ist die Haselnuss. Also
aha, die Untoten.
Die dann wiederkehren.
Ja, die zum Beispiel gestern aus ihren Gräbern kamen und in Konnewitz eine Straße verwüstet haben und mit Äxten sogar die Spüle im Kebab-Restaurant zertrümmert haben. Meinst du das?
Sowas meine ich, ja.
Ja, die wollen ja jetzt irgendwie Frauen verteidigen. Ja, und sie wollen uns vor dem Islam schützen. War da nicht sowas?
Auch, ja. Also wobei, also als wir das Vorgespräch hatten zu dieser heutigen Sendung, es ist ja nicht nur vor ein Beitrag bei der Hedothek, sondern das ist ja auch eine Radiosendung, als wir da unser übliches kurzes Vorgespräch hatten, da habe ich gesagt, naja, es ist schon ein sehr heikles Thema, finde ich, über diese und ich glaube, dass es deswegen so unglaublich auch medial breitgetreten ist, weil diese Gewalt, also Gewaltexzesse gegen Frauen etwas sind, das sehr viele Menschen, Moment, das sehr viel in der Lage ist, sehr viele Menschen zu empören und wo dann aber auch gleichzeitig völlig verrückt ist, wer sich gerade in den Vordergrund spielt als Oberempörer.
Ja, aber
das okay, finde ich, also das
Moment, find, Moment, Moment,
ich finde es gerade.
Moment, also es ist gerade eben rausgekommen, dass jeder dritte Chorknabe von diesen Regensburger Domspatzen sexuell missbraucht wurde oder Opfer von so sadistischen Prügelmaßnahmen wurde. Also jeder dritte Knabe der Regensburger Domspatzen wurde sexuell missbraucht. Also wir haben hier einen extrem krassen Fall von extremem Missbrauch. Und deswegen verlangt die CDU aber keine Strafverschärfung, die sollen nicht ausgewiesen werden, die katholische Kirche wird nicht geschlossen und als eine kriminelle, pädophile Schutzvereinigung verboten. Das wird einfach völlig ignoriert. Oder am Oktoberfest, an einem durchschnittlichen Oktoberfestwochenende werden 150 Frauen extrem sexuell belästigt. Das ist da normal. Und jetzt heißt es irgendwie, das seien jetzt überwiegend Ausländer gewesen oder Migranten. Und es gibt in der Zeit gibt's eine Kolumne von einem Richter, der heißt mit Vornamen Thomas.
Fischer, Thomas Fischer.
Thomas Fischer. Das ist ein sehr...
Der ist Richter am Bundesgerichtshof.
Genau, und das ist ein sehr meinungsstarker Mann. Also ich mag nicht alles, was er in seinen Kommentaren schreibt, aber meistens könnte ich bei jedem zweiten Satz Beifall klatschen. Weil ich habe auch das Gefühl, dass auch er die Welt überwiegend von Untoten bevölkert sieht. Also ich habe vor heute Abend habe ich mir den Artikel, den er da vom Stapel gelassen hat, nochmal gelesen. Ich kann jetzt nicht einzelne Sachen zitieren, dann müsste ich jetzt mein Smartphone rausholen und dann könnte ich euch sätzeweise vorlesen. Und ich meine, er führt diese ganze Debatte ad absurdum und wir haben diese Debatte deswegen, weil wir halt einen ungeheuren Alltagsrassismus haben in dieser Gesellschaft, für den aber die Leute, die meisten Leute völlig blind sind, weil sie ja selber rassistisch denken. Ich meine, die meisten Leute nehmen das gar nicht wahr, selbst in solchen Kreisen wie hier, entschuldigt, wenn ich das so sage, wenn zum Beispiel das Gespräch über China kommt. Ja, die Chinesen, die sind halt so fleißig und die produzieren nur Schrott. Ja? Und dann war ich mal in China und dann ist es irgendwie ein ultramodernes Land mit einem gigantischen Wirtschaftswachstum, wo die Mopeds alle elektrisch fahren, wo an den Ampeln angezeigt wird, wo auf Grün umgeschaltet wird, wo in der U-Bahn extra Glastüren und Glaswände sind, sodass niemand irgendwie auf die Gleise fallen kann, wie bei uns, sondern wo die Züge wirklich genau so halten, dass dann die Tür aufgeht und dann man genau einsteigen kann, ohne in irgendeine Gefahr zu geraten. Ja? Ein völlig modernes Land mit gigantischem Wachstum, irgendwie in vielen Dingen völlig modern. Und die Leute hier denken, ja, die Chinesen, also ich weiß nicht, ich muss jetzt da nicht irgendwas zitieren, was Leute so über die Chinesen denken. Und darin, da offenbart sich so ein Alltagsrassismus, für den die Leute blind sind, weil da genau der Dunning-Kruger-Effekt wieder zum Tragen kommt. Dunning-Kruger-Effekt, wer von euch kennt den Dunning-Kruger-Effekt?
Das ist eine Frage jetzt an das Publikum hier ja. Bei der Hedothek.
Nie gehört,
der
oder?
Dunning-Kruger-Effekt.
Und zwar 1994 hat ein Bankräuber zwei Sparkassen überfallen, nachdem er sich das Gesicht mit Zitronensaft eingeschmiert hat. Er hatte gehört, man kann mit Zitronensaft unsichtbare Briefe schreiben. Und dann dachte er, okay, also wenn ich mir jetzt das Gesicht mit Zitronensaft einreibe und dann die Bank überfalle, dann muss ich mich jetzt gar nicht so vermummen, was so auffällt, sondern wenn ich Zitronensaft im Gesicht habe, dann macht die Kamera von mir nur unscharfe Bilder. Er war sich ziemlich sicher, dass das funktioniert, aber um das zu überprüfen, hat er von sich selber, heute würde man sagen, ein Selfie geschossen. Er hat sich selber mit einer Polaroid fotografiert und er war wohl genauso schlecht im Fotografieren, wie er im Banküberfallen war. Und deswegen konnte er auf dem Foto, was er von sich geschossen hat, überhaupt nichts erkennen.
Ja, beziehungsweise die Linsen von Polaroids, die nehmen erst ab einem Meter richtig auf und damit kann man keine Selfies machen mit einer Polaroid oder zumindest schwerlich.
Gut, soweit die Details. Ich nehme an, er hat sie einfach vor sich gehalten, hat auf den Auslöser gedrückt, sah dann irgendwie, okay, da war ein Kopf, aber alles war unscharf. Er hat zwei Banken überfallen, wurde dabei gefilmt und fotografiert. Und die Polizei hat natürlich sofort die Aufnahmen genommen und hat sie über alle Fernsehkanäle verbreitet. Und er wurde am gleichen Tag, am Abend wurde er verhaftet. Und als er verhaftet wurde, da hat er gesagt, "How could you recognize me? I was wearing the juice." Also wie konntet ihr mich denn erkennen? Er war total verblüfft. Ich trug doch den Saft im Gesicht, ja, den Zitronensaft. Und es war natürlich großes Gelächter. Es ging irgendwie durch die Presse. Alle haben herzlich gelacht. Und dann hat ein Typ namens Dunning, der arbeitet an der Cornell-Universität, hat sich die Frage gestellt, wie ist es eigentlich mit Leuten, die saublöd sind? Wissen die, dass die saublöd sind? Oder was denken die über sich selbst? Und dann hat er das mal wissenschaftlich untersucht. Und das Ergebnis ist niederschmetternd, aber es erklärt total vieles in der Gesellschaft. Er hat festgestellt, dass sich 60% der dümmsten Studenten der Cornell-Universität halten sich für die 5% der Besten. Also die objektiv wirklich die Allerschlechtesten sind, haben ein extrem hohes Selbstbewusstsein, weil sie von sich selber denken, dass sie nie Fehler machen, weil es fällt ihnen einfach gar nicht auf. Und die Leute, die wiederum etwas intelligent sind als jene 60%, die sind eher zurückhaltend. Die haben nicht so viel Selbstvertrauen, weil sie merken, dass sie öfters Fehler machen. Deswegen sind sie nicht so übertrieben selbstbewusst. Und die intelligenteren Leute, die meisten Leute, leben in der Illusion, dass alles, was ihnen leicht fällt, was sie ad hoc verstehen, jeder andere Mensch auch genauso leicht versteht wie sie. Und das ist ein kompletter Irrtum. Und das Ganze führt dazu, dass in menschlichen Gruppen die Leute, die am dümmsten sind, am meisten Selbstvertrauen haben und am lautesten auftreten, die intelligenter sind, sind eher zurückhaltend. Das heißt, die Dummen dominieren. Also wenn du selber irgendwie sehr rassistisch denkst und sehr chauvinistisch denkst, ist die Welt für dich in Ordnung. Rassismus, wenn dir jemand den Vorwurf macht, du wärst Rassist, dann verstehst du das gar nicht. Also es gibt nur ganz wenige Leute, die es irgendwie für sich klar haben. Also die mit den Glatzen, die sich hinten auf dem Rücken irgendwie Auschwitz tätowieren, mit jedem das Seine oder Arbeit macht frei oder was auch
das
immer.
Das Buchenwald.
Genau, hatten wir ja vor kurzem diesen Fall. Diese Leute werden sagen, ja klar, bin ich Rassist und ich stehe dazu und die weiße Rasse. Aber die meisten Leute sind ja nicht so. Bei denen läuft es eher so unterschwellig. Die regen sich zum Beispiel jetzt in dem aktuellen Fall darüber auf, dass Ausländer, Flüchtlinge, die auch noch im fast nahezu astreinen Deutsch sagen, ja, ich bin hier gerade angekommen und ihr müsst nett zu mir sein, weil Angela Merkel hat mich willkommen geheißen. So stand es in diesem Bericht, der da zitiert wurde, wo auch der Thomas
Fischer
sagt, okay, also irgendwas sagt mir mit meinem Verstand als Richter, dass das hier so nicht stimmen kann. Also jemand kommt hierher, sagt, ich zerreiß hier mein provisorisches Papier und hol mir morgen ein neues und sag, ihr müsst nett zu mir sein. Und der sagt das auf Deutsch, also wie das da in diesem Bericht drin steht. Da kann irgendwas nicht stimmen in dieser Geschichte, wie die so erzählt wird. Und ich meine, also lest diesen Artikel, der ist absolut lesenswert. Ich bin nicht in der Lage, auch nur ansatzweise das wiederzugeben, was dieser Mensch da vom Stapel gelassen hat.
Jetzt machen wir schon Werbung für die Zeit online.
Nee, für diese Kolumne mache ich Werbung.
Ja, wir haben hier einen Gast, der vorhin fast live zu hören gewesen wäre, der unwahrscheinliche Tee mit den wahrscheinlichen Gästen. Die Sendung war um 19 Uhr, das ist schon wieder in einem ganz anderen Zeitfenster und der Tee ist jetzt hier auf der, wir haben uns vorhin auf die 23. Ne, auf die 23. Hedothek.
Oder auf der 42.
Oder Hedothek. Ja, jedenfalls ist hier live gelandet und möchte sich gerade zu Wort melden. Ja, hier auf
894,7
MHz.
Ja, das hat ja vorhin auch ganz gut geklappt und ihr wart ja gerade im Zurückspulen und ich wollte jetzt nochmal zurückspulen auf so ungefähr 1945, also 19:45 Uhr. Da hatte ich es nämlich auch schon von der Pokalypse und zwar von der Kryptokalypse. Und wir hatten auch die drei kryptokalyptischen Reiter ausgemacht, nämlich Kinderpornografie, Drogen und, was war das andere noch?
Terrorismus.
Terrorismus, danke, genau. Die drei kryptokalyptischen Reiter. Und mit dem Riot haben wir vorhin, wir haben das erste Mal von der Seabase ausgesendet, haben darüber debattiert, ob das gerade von dem Herrn Schaum aufgebrachte Konzept, dass man jetzt mal das Verschlüsselungsproblem, also die Crypto-Wars, dadurch erledigt, dass man jetzt ein total anonymisiertes, pseudonymisiertes Messaging-System an Start bringt, wo aber dann doch noch so eine Backdoor drin ist und diese Backdoor aber so ist, dass die neuen Schlösser hat und man die neuen Schlösser verteilen kann. Und nur wenn sich 9 dieser Leute, die den Schlüssel haben, einigen, dann kann man in diesen Traffic noch reingucken und sagen, hier sind jetzt die kryptokalyptischen Reiter und jetzt de-anonymisieren wir und gucken halt doch rein und können doch überwachen. Und die These von Herrn Schaum ist, wenn das funktioniert, dann brauchen wir keine Totalüberwachung mehr, weil dann haben wir 9 vernünftige Leute, die können beurteilen, was gut und böse ist und da können wir uns alle drauf einigen und dann können wir wieder selektiv überwachen. Und irgendwie kamen wir vorhin nicht weiter. Wir kamen nicht zu dem Punkt, ob das jetzt was Sinnvolles ist oder nicht und ob wir damit dieses Totalüberwachungsszenario und was wir gnadenlos reinsteuern, abwenden können. Und da dachte ich mir, wenn ihr über Apokalypse, dann...
Eine der ist dann die Kryptokalypse, sagst du.
Genau. Und können wir sie abwenden? Können wir sie durch eine Backdoor abwenden, wo wir sagen, wir finden 9 Weise, die uns sagen, was gut und böse ist und denen erlauben wir uns zu überwachen, aber nur, wenn sie sich einig sind?
Nein.
Ach, schade. Ich hatte gedacht, dass der Krieg vorbei ist, aber naja, gut, dann geht das halt weiter. Noch kurze Werbung, ne? SecureTheInternet.org. Net. SecureTheInternet.net. Da sollte man mal hingehen und unterschreiben und versuchen, seine Regierung dazu zu überreden, dass dieses ganze Krypto verbieten und Anonymisierung verbieten endlich aufhören muss und dass wir mal wieder einen Platz brauchen, wo man sich hin zurückziehen darf, weil man sowas doch in der Gesellschaft, in der wir leben, haben will. Also zumindest in der ich lebe, haben will.
Dazu würde ich gern Emma Goldman zitieren. Sie galt mal als die gefährlichste Frau Amerikas. Und sie hat gesagt, die Menschen haben so viel Freiheit, wie sie die Intelligenz haben, einzufordern und die Courage, sie sich zu nehmen. Und wenn du jetzt sagst, irgendwie, wir bitten unsere Regierung darum, doch nicht so böse und nicht so allumfassend zu sein mit der Überwachung, die sie uns antun, dann finde ich, wir müssen dann mehr für unsere Rechte eintreten. Also wenn wir für unsere Rechte nicht eintreten, dann haben wir sie sowieso schon verwirkt. Dann geht es nicht mehr darum, dass wir darauf warten, bis man uns die letzten Rechte nimmt und dann werden wir vielleicht irgendwann mal tätig, sondern wir dürfen uns von vornherein die Rechte nicht nehmen lassen. Und vor allem, es ist ja nicht so, dass wir bis vor ein paar Jahren, also zum Beispiel vor dem 11. September, im Paradies gelebt hätten, wo alles töfte und alles gut war. Ja? Es ist nur so, dass bestimmte Leute versuchen, das bisschen Freiheit, das bisschen Demokratie, was es mal gab, wieder weiter zurückzudrehen, weil sie vielleicht denken, ja, Demokratie ist nicht unbedingt die effektivste Regierungsform oder in der Demokratie habe ich jetzt nicht so viel Macht, ich hätte gern mehr. Also ich denke, wir müssen, ja, also habe ich deutlich gemacht, ich kann mich jetzt nur wiederholen.
Es ist ja auch gerade, was die Kryptographie angeht, ist auch dieser Einsatz von Kryptographie so ein bisschen, also es war schon klar, dass im Wendland die Atommülltransporte nicht verhindert werden würden, aber sie wurden sehr teuer gemacht. Und das war ja auch gerade in den letzten Jahren die Strategie zu sagen, okay, wir sorgen dafür, dass einfach den Scheiß zu entsorgen einfach ein Diskussionsthema und zwar ein immer schwierigeres wird, weil es teuer ist. Und Geld ist irgendwie das, was dann irgendwo doch zählt. Und das wiederum auf Kryptographie bezogen heißt ja, ich muss Kryptographie einsetzen, damit Überwachung teuer wird. Und je mehr Kryptographie ich einsetze, das heißt, wenn ich viel Traffic verursache, der verschlüsselt ist, dann muss ich auf der anderen Seite mit Steuergeldern wiederum finanzieren, dass dieser Traffic auch noch überwacht wird. Was natürlich die Diskussion über Totalüberwachung in gewisser Art und Weise ad absurdum führt, aber am Leben hält.
Es gibt ja jetzt wieder eine aktuelle Diskussion, an der sich überall verschiedene Politiker, Politikerinnen beteiligen, nämlich über die erweiterte Videoüberwachung. Und ich meine, mit Videoüberwachung hat es mal angefangen, als es, das wurde richtig ein Mittel, als es billig genug war, Videokameras anzuschaffen und entsprechende Speichermedien zu haben, auf denen Aufzeichnungen möglich sind, wo das billiger wurde, als entsprechende Sozialprogramme zu fahren, die verhindert haben, dass bestimmte Verhaltensweisen auftreten, die man jetzt aktuell zum Beispiel durch Videokameras aufhalten will. Also es ist letztlich letztlich ist diese Art von Überwachung auch eine ökonomische Frage. Es ist, wenn jetzt Elektra gesagt hat, ja, Demokratie schränkt meine Macht ein. Demokratie ist einfach ein betriebswirtschaftlich ungünstiger Faktor. Und ich meine, ich mache jetzt nochmal wieder einen Gedankensprung kurz vor Ende der Sendung. Wir haben ja auch mal ein Special gemacht über TTIP, zu der TTIP-Demo auch. Und TTIP beispielshalber ist genau so ein Programm, das im Grunde genommen vorrechnet oder das ist sozusagen eine ökonomische Begründung, warum Demokratie obsolet ist.
Aber diese Überwachung, James Clapper war der Chef der NSA, oder ist es noch, der gesagt hat, ja, wir suchen die Nadel im Heuhaufen, aber ich will den ganzen Heuhaufen. Und William Binney, einer der Whistleblower, der früher auch bei der NSA gearbeitet hat, der sagt irgendwie, dieser Ansatz, irgendwie, der kostet tatsächlich Menschenleben, weil die Geheimdienste dadurch, dass sie alles speichern, völlig den Überblick verlieren. Und ich meine, die Beispiele dafür sind der angebliche Drahtzieher hinter den Attentätern von Paris, der hat im Februar oder März 2015 wurde der interviewt von einem Hochglanzmagazin, was die ISIS oder IS herausgibt. Also Daesh hat ein eigenes Hochglanzmagazin und da war ein Hochglanzfarbfoto von ihm, wo er in die Kamera lächelt und erzählt, Dschihad, das machen wir und die können sich mal was mit ihrer Totalüberwachung. Ich hatte überhaupt gar keine Probleme irgendwie zwischen dem IS-Gebiet und Frankreich und Belgien hin und her zu reisen, obwohl die mich kannten, obwohl die von uns ein Lager ausgenommen hatten und obwohl die genau wissen, wer ich bin, ja. Und trotzdem konnte er diese Anschläge planen, also wenn diese ganze Geschichte stimmt.
So, Elektra, ich glaube, das war eine sehr gute Überleitung zu unserem nächsten Programmpunkt. Wir sind langsam am Ende mit unserer Sendung. Wir haben gleich hier in der Hedothek einen Gast aus Frankreich, den Fabien, wenn ich richtig verstanden habe.
So wie ich es sehe, geben wir einfach das Mikrofon weiter.
Der hier gleich einen Vortrag halten wird über die zugespitzte Situation in Frankreich.